Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast von Ping Privacy in Germany. Wir haben heute eine Sonderfolge und einen besonders lieben Gast. Wir, das sind wie immer, keine Überraschung, Nico Herting und meine Wenigkeit, Stefan Brink. Unser Gast heute ist Maike Kamm aus der Liga der Datenschutzbeauftragten, der deutschen Datenschutzbeauftragten. Eine ehemalige Kollegin. Wir freuen uns sehr, dich für den Podcast hier bei uns zu haben und wollen mit dir über alles sprechen, was den Datenschutz aktuell angeht. Wir wollen einen Blick werfen auf die deutsche Situation des Datenschutzes. Wir wollen gucken, was tut sich gerade in Europa, und wir werfen natürlich auch einen kleinen kurzen Blick ins nächste Jahr 2025 und was sich da so tut und welche Rollen da anstehen. Vielleicht als Einstiegsfrage, wie geht's denn dem Datenschutz in Deutschland gerade so?
Erstmal hallo in die Runde, ich freue mich sehr. Dem Datenschutz in Deutschland geht super, würde ich sagen. Jedenfalls bemühen wir uns, dass es ihm super geht. Ja, wir sind in sehr heißen und viel diskutierten Zeiten gerade. Wir haben viel mit KI momentan zu tun und erörtern datenschutzrechtliche Implikationen, insbesondere auf europäischer Ebene. Also es gibt sehr viele heiße Diskussionen momentan, die ganz viel Effekt auch haben auf die Praxis. Und insofern sind es sehr spannende Zeiten, würde ich sagen.
Du bist die Leiterin der Datenschutzaufsichtsbehörde hier in Berlin seit 2022. Hast also ja auch schon sowieso schon von deinem Werdegang her den Datenschutz von staatlicher Seite her intensiv verfolgt, warst in Schleswig-Holstein unterwegs, auch schon in der eigenen Berliner Behörde tätig gewesen, hast also auch zeitlich einen größeren Überblick. Wenn du sagst, dem Datenschutz geht's super gut, würde ich nachfragen, geht's ihm wirklich besser als 2018, 2019? Das war so die Phase, als die Datenschutzgrundverordnung kam, als das alte Thema, Nico, Datenschutz in Deutschland, nochmal europäisch angefeuert wurde, als alle Augen auf den Datenschutz waren, auch viel Unruhe da war. Dann kam die Pandemie mit eigenen Bedingungen, dann begann deine Amtszeit hier in Berlin. Hast du den Eindruck, dass der Datenschutz noch in einer Aufwärtsbewegung ist, oder sind wir eher vorsichtig gesprochen in einer Konsolidierungsphase?
Ich würde sagen, wir sind jetzt noch mal an einem wirklich wichtigen Scheidepunkt. Ja, die Datenschutzgrundverordnung hat dazu geführt, dass der Datenschutz insgesamt einen ziemlichen Aufschwung erlebt hat und natürlich auch insbesondere in der Praxis noch mal tiefer angekommen ist, weil viele Informationen darüber waren, viele Beratungen stattgefunden haben und eben natürlich auch diese verstärkte europäische Harmonisierung auch ein Stück weit innerhalb Europas auch einen Effekt hatte. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir nochmal ganz viel Digitalgesetzgebung aus der EU bekommen haben und natürlich sich jetzt wieder auch die Frage stellt, wie steht der Datenschutz zu all diesen neuen Digitalrechtsakten, und insofern auch nochmal eine neue Positionierung erfahren wird. Und gleichzeitig haben wir mit dem verstärkten Einsatz von KI-Modellen, KI-Systemen natürlich auch nochmal, sagen wir mal, einen technologischen Push, der jetzt auch abgebildet werden muss auf unsere datenschutzrechtlichen Vorgaben. Also das heißt, wir haben verschiedene Faktoren, die sicherlich jetzt quasi nochmal, wenn man den Datenschutz mal in den Mittelpunkt stellen würde, von allen Seiten darauf einwirken. Und zu allen Seiten gibt es Schnittstellen und Abgrenzungen, die jetzt verhandelt werden müssen in den nächsten Jahren. Und vor diesem Hintergrund würde ich tatsächlich sagen, stehen wir jetzt nochmal an so einem Scheidepunkt, wie es weitergehen wird.
Nico, was ist dein Eindruck von der Entwicklung? Wir hatten vorhin uns im Gespräch kurz darüber unterhalten, was für Berührungspunkte sozusagen hast du mit Aufsichtsbehörden. Ist dein Eindruck, dass wir sozusagen seit 2018 eine intensivere, auch fachlich bessere Auseinandersetzung in den Bereichen haben? Oder wo sind die auch die Schmerzpunkte eines Anwalts, der mit Datenschutz zu tun hat?
Schwere Frage, lieber Stefan.
Ja. Mit der Aufsichtsbehörde am Tisch.
mit der Aufsichtsbehörde. Thomas Fuchs hat vor anderthalb Jahren bei den Kölner Tagen Datenschutz mal ein Problem beschrieben, das er mit dem schönen Wort Beschwerdeabarbeitungsbehörde. So hat er seine eigene Behörde beschrieben. Und das ist auch nach meiner Beobachtung sehr treffend, so wie ich die Arbeit der Datenschutzbehörden erlebe und wie ich sie aus Gesprächen kenne. Die Behörden sind sehr in eine Routine verfahren, die mich schon auch wieder ein bisschen an die Zeit vor der DSGVO erinnert, nämlich genau das zu tun, was Thomas Fuchs sagt, Beschwerden abzuarbeiten. Ja. Und das geht auf Kosten der Ergebnisse, die dann auch tatsächlich dabei herauskommen. Also vor viel Routine, unter der sehr großen Routine, die man dort hat, die auch nur ein bisschen von der Sorge geprägt ist, dass man nachher etwa in einen Rechtsstreit verwickelt wird von einem Beschwerdeführer. In dieser ganzen Routine ist es dann nicht so ganz einfach, noch die Linien zu erkennen, die Prioritäten zu erkennen und wirklich zu erkennen, was denn jetzt eigentlich da so die großen Linien sind, die das Haus verfolgt. Da spreche ich jetzt gar nicht nur von Berlin. Ja, ich will jetzt Berlin nicht unbedingt dort ausnehmen, aber das ist eine Beobachtung, die es meines Erachtens überall zu machen ist.
Hat natürlich auch was mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu tun und der Frage, welche Rolle spielen eigentlich Beschwerden in der Arbeit einer Aufsichtsbehörde. Ich kann mich noch an die guten alten Zeiten erinnern, sozusagen auch vor 2018, als die Aufsichtsbehörden der Auffassung waren, eine Beschwerde ist eine Petition. Da ist ein Bürger, der möchte was von der öffentlichen Stelle und der hat einen Anspruch darauf, dass die öffentliche Stelle das zur Kenntnis nimmt, die Aufsichtsbehörde also die Beschwerde liest und hat einen Anspruch auf einen sogenannten sachlichen Bescheid. Das heißt, ich muss antworten als Aufsichtsbehörde, aber mehr muss ich auch nicht tun. Und jetzt kommt der Europäische Gerichtshof, jetzt kommt auch die Vielzahl der Beschwerden, gerade auch in Deutschland, und da lastet auf den Aufsichtsbehörden schon ein enormer Druck, allen Beschwerdeführern gerecht zu werden, auch wenn man zum Beispiel rechtswidrige Verarbeitung erkennt, das nicht nur einfach festzustellen und mit schönen Grüßen deine Aufsichtsbehörde, wir haben es auch gesehen, sondern möglicherweise, dass man eingreifen muss und dass man dann im Zweifelsfall auch, wenn es schlecht läuft sozusagen, am Ende den Beschwerdeführer gegen sich stehen hat, der einem dann versucht, Druck zu machen und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel eine rechtswidrige Datenverarbeitung auch tatsächlich abgestellt wird. Das würde ich sagen, das ist ungemütlicher geworden in den letzten Jahren, wenn man als Aufsichtsbehörde unterwegs ist.
Ja, also verschiedene Überlegungen dazu. Vielleicht zu den Beschwerden selbst würde ich schon sagen, auch nach EuGH steht uns natürlich schon noch ein Entschließungsermessen zu. Ja. Und vor diesem Hintergrund haben wir da schon auch noch mal Spielräume. Aber natürlich ist es so, also Sie können sich vorstellen, wir bekommen insgesamt pro Jahr circa 5.000, ich nenne es jetzt mal, Anfragen, von denen wir nicht alle als Beschwerden behandeln, aber trotzdem einen sehr großen Teil davon. Und natürlich ist es so, dass auch wir sehr beschwerdegetrieben sind. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Auf der einen Seite ist dieses Beschwerdeaufkommen natürlich auch immer ein Seismograf zu gucken, was läuft gerade. Es gibt auch Hinweise aus den Beschwerden, die natürlich auch relevant sind, die wirklich sozusagen auch auf strukturelle Probleme hinweisen und so weiter. Auch so Beschwerdewellen, die wir dann darüber natürlich mitbekommen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass wir sehr fremdbestimmt arbeiten. Und wir wollen, und das ist tatsächlich auch in Berlin unser Anspruch, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir mindestens so viel, wie wir reaktiv arbeiten, auch so viel proaktiv arbeiten, was bedeuten würde, dass wir nicht so stark ins Beratungsgeschäft einsteigen, weil da sehen wir tatsächlich jetzt vor dem Hintergrund, also außer bei kleinen mittelständischen Unternehmen, Startups und Vereinen und so weiter, sehen wir schon, dass die großen Unternehmen eben möglicherweise auch selber Geld in die Hand nehmen müssen, um Datenschutzcompliance herzustellen. Aber wir sehen tatsächlich einen großen Bedarf, Prüfungen durchzuführen. Tatsächlich strukturell, systematisch zu prüfen, die Prüffelder selber herauszusuchen, da auch wirklich danach zu gehen, wo haben wir Massendaten, die verarbeitet werden, wo sind besonders intransparente Datenverarbeitungsvorgänge, wo haben wir besonders sensible Informationen, wo haben wir vulnerable Gruppen. So, ne, dass man wirklich sozusagen in diese Bereiche auch viel mehr von uns selber auch proaktiv reingeht und wirklich auch vor Ort Prüfungen durchführt. Das ist schon der Anspruch, den wir haben und den wir auch in der Zukunft ausbauen wollen. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, weil wir ganz viel auch mit unseren eigenen Prozessen beschäftigt sind, natürlich vor dem Hintergrund, dass wir gucken müssen, dass wir diese Beschwerdelast in eine Situation bringen, mit der wir arbeiten können. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht nur schlecht, dass es Beschwerden gibt, einfach vor dem Hintergrund, dass darüber natürlich auch viel reingespült wird. Und natürlich muss man auch einfach sagen, wir sind eine Behörde, die für betroffene Menschen da sein muss und natürlich auch wirklich denjenigen helfen muss, die Hilfe benötigen. Aber wir haben eben auch ganz viele Fälle, wo es dann wirklich schwierig wird zu sehen, ob da wirklich jetzt ein Datenschutzverstoß im Hintergrund ist oder ob da nur knapp die Scheibe getroffen wird, um es vielleicht mal so salopp zu formulieren.
Du sagtest vorhin Datenschutz am Scheideweg, auch aufgrund der neuen rechtlichen Regeln, die im Raum stehen, aufgrund der technologischen Fortentwicklung, Stichwort KI. Wie gut werden denn die Datenschutzaufsichtsbehörden im Moment behandelt? Vom Gesetzgeber, auch von der finanziellen Ausstattung her. Ich habe den Eindruck, dass die Unterstützungsbereitschaft schon mal größer war in Bezug auf die Aufsichtsbehörden. Dass insbesondere die Frage, wer kriegt denn bestimmte Funktionen in Zukunft? Also zum Beispiel Aufsichtstätigkeit im Bereich künstliche Intelligenz, dass da im politischen Raum wenig Anlass oder Überzeugung ist zu sagen, die Datenschutzaufsichtsbehörden bekommen das auch. Da scheint sich auch gerade im politischen Raum eine Meinung gefestigt zu haben, dass man da doch lieber woanders hinschaut, nach Aufsichtsbehörden, die möglicherweise geländegängiger sind oder vielleicht auch nicht so schrecklich unabhängig.
Ja, ob es an der Unabhängigkeit liegt, weiß ich nicht. Es wird ja immer gerne von der Innovationsfreundlichkeit gesprochen. Wobei, also vielleicht den Bereich kurz abzuschichten. Wenn wir uns jetzt die KI-Verordnung angucken, die stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Es geht um die, auf der einen Seite sollen die Rechte gewahrt werden, die EU-Charta, auf der anderen Seite soll es irgendwie Innovation gefördert werden. Also wir sehen hier aus meiner Sicht schon eine Definition eines eigenen europäischen Innovationsbegriffs, wenn ich das mal so sagen darf, nämlich im Rahmen der geltenden Grundrechte. Also nicht anything goes, sondern eben tatsächlich sozusagen mit einem bestimmten abgesteckten Rahmen. Das scheint aber immer wieder in der Diskussion auch irgendwie flöten zu gehen, diese Überlegung. Ganz abgesehen davon, dass ich uns Datenschutzbehörden jetzt auch nicht als Innovationshemmnis betrachten würde, aber natürlich sind wir Grundrechtsschützer und schon immer gewesen und das ist sicherlich auch der Fokus oder der erste Fokus, den wir ein Stück weit auch mit in den Blick nehmen würden. Wir hatten uns beworben als Marktüberwachungsbehörden, das sieht jetzt nicht danach aus, wobei wir wissen ja jetzt auch nicht, wo die Reise hingeht, aber ich vermute, auch in Zukunft sieht es nicht danach aus, dass wir diese Zuständigkeit bekommen sollen. Es geht da eher irgendwie auch in so eine Zentralisierungsrichtung. Und um jetzt die Frage vielleicht nochmal zu beantworten, wie werden wir behandelt? Also ich glaube, wir Datenschützer sind ja schon immer irgendwie Behörden, die einfach stark polarisieren. Das gehört, das part of the job. Mhm. Insofern muss man darüber auch nicht rumjammern. Aber es ist natürlich so, dass wir sozusagen zwischen ganz vielen Stühlen sitzen. Einerseits wird uns vorgeworfen, dass wir zu wenig vereinheitlichen oder vereinheitlichend tätig sind oder so uns zu wenig abstimmen. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen sozusagen aus dem Maschinenraum mitteilen, dass die Ressourcen, die wir einsetzen, um uns abzustimmen und miteinander im Gespräch zu sein, immens sind. Also, dass man da wirklich ganz viel Aufwand betreibt, um das wirklich hinzukriegen. Dann ist es auch immer schwierig, dieses Narrativ dieser Uneinheitlichkeit tatsächlich mal festzumachen oder mal zu sagen, na, dann nennt uns doch jetzt mal die Fälle, wo es denn jetzt wirklich so ist. Dann kommt immer Microsoft 2020, ja, also so, oder jetzt, was weiß ich, Thesenpapier Hamburg, KI-Modelle oder so. Aber auch da, ne, der Hamburger hat ja auch einen Diskussionsbeitrag geleistet, hat er ja auch explizit gesagt. Muss ja auch mal möglich sein, sowas zu machen, um Dinge auch voranzubringen in der Diskussion. Also vor diesem Hintergrund ist das schon auch immer so eine Frage, wo stehen wir da? Ist das jetzt wirklich eine Wahrheit oder ist es ein Narrativ, was natürlich auch gerne bedient wird, um eben auch solche Zentralisierungsbestrebungen zu machen? Auf der anderen Seite muss man sagen, von der Unternehmensseite gibt es auch nicht so ein wahnsinnig einheitliches Bild, ob Unternehmen immer glücklich darüber sind, wenn Aufsicht zentralisiert wäre im Datenschutzbereich. Zum Beispiel im KI-Bereich hatten wir auch zum Teil Unternehmen, die uns unterstützt hatten mit unserer Marktüberwachungszuständigkeit und gesagt haben, doch ja, wir verstehen schon das Argument Aufsicht aus einer Hand. Mhm. Weil man muss sich immer klar machen, die Datenschutzgrundverordnung läuft durch. Wir werden bei personenbezogenen Daten sowieso mit im Boot sein. Und es wird dann sich die Frage stellen, wie hoch sind die Koordinierungsaufwände? Und das frisst wieder Ressourcen. So. Und da merkt man vielleicht auch manchmal, dass natürlich auch in der politischen Diskussion die Fachlichkeit flöten geht und auch der Praxisbezug, weil ich glaube, die Leute, die darüber diskutieren, die haben überhaupt keine Ahnung zum Teil davon, was wir eigentlich tagtäglich machen und wie das dann in der Praxis wirklich bei uns aussehen wird. Ne? Und wie lange es auch dauern wird, diese Behörden aufzubauen. Ja, wir haben Aufsichtsstrukturen, wir haben Koordinierungsstrukturen, auch mit Europa, die schon stehen, auch wenn sie manchmal vielleicht leidlich funktionieren, aber es ist schon was da. Alles, was jetzt neu gemacht wird, muss komplett sozusagen vom Scratch aufgebaut werden. Und das wird auch seine Zeit dann einfach dauern. So, jetzt habe ich hoffentlich nicht den Faden verloren. Ich wollte jetzt noch eine Sache sagen zum schlecht behandelt Wissen. Ja, und dann muss man tatsächlich sagen, dass was wirklich jetzt wieder sehr eklatant wird und was man jetzt auch mit der neuen Digitalrechtsgesetzgebung einfach sieht, ist, dass der Gesetzgeber sich ein bisschen davor scheut, die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und das Ganze in das Thema Aufsichtspraxis verschiebt. Und da werden wir vielleicht auch ein Stück weit im Stich gelassen vom europäischen Gesetzgeber.
Zu dem kommen wir gleich. Noch sind wir beim Blick auf die nationale Situation. Und dazu gehört natürlich auch, du hast es schon angesprochen, die Datenschutzkonferenz, also die Koordination der Aufsichtsbehörden in Deutschland, Länder und Bund. Gibt es da eine Entwicklung? Negativ aus meiner Sicht das Verhalten des Gesetzgebers, ja, Bundesdatenschutzgesetz, sollte nach dem Koalitionsvertrag der Ampel deutliche Verbesserungen der Koordinationsfähigkeit der Aufsichtsbehörden mit sich bringen. Herausgekommen ist schon im Entwurf nur eine wirklich kleine Maus, wo drin steht, es gibt eine DSK, herzlichen Glückwunsch, und sie hat eine eigene Rechtspersönlichkeit und sie gibt sich eine Geschäftsordnung, ja, ganz toll, wo die DSK das schon seit Jahren hat. Also das war nicht so wahnsinnig innovativ, was da kam. Und alles, was eigentlich die DSK noch handlungsfähiger gemacht hätte, Stichwort Mehrheitsentscheidung zum Beispiel, Stichwort eigene Geschäftsstelle, Stichwort Finanzierung der Koordination, das ist noch nicht mal diskutiert worden. Wie sieht's denn aus im Moment? Ist die DSK handlungsfähig? Kann da jeder so mitwirken, wie er mitwirken soll, oder ist das nur bedingt möglich?
Ich finde, dass wir sehr handlungsfähig sind. Ich finde auch, dass in der Konstellation, in der wir gerade arbeiten, alle sehr interessiert daran sind, sich abzustimmen, sich zu vereinheitlichen und gemeinsam zu arbeiten, auch zu schauen, dass es Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig zu entlasten durch eine Schwerpunktbildung oder solche Dinge, ne, dass man voneinander einfach nimmt. Es gibt auch, und das ist auch ein Thema, was wir uns auch auf die Agenda geschrieben haben von Berliner Seite, wirklich auch großes Interesse daran, bestimmte Dinge zu standardisieren, also Standards einzuführen, gerade im Bereich von Prüfungen, dass man da vielleicht auch Methodiken aufsetzt, die wir jetzt schon haben und eben weiter ausbaut, Prüfkriterien zu entwickeln. Vielleicht anfangen im öffentlichen Bereich, ne, OZG-Prüfungen und so weiter, dass man da eben sagt, ja, einer für alle prüft und das andere dann eben auch akzeptieren. Und das ist tatsächlich etwas, was auch jetzt immer mehr ventiliert wird in der DSK. Also, dass sich das Verständnis langsam, ja, vielleicht auch nicht langsam, vielleicht ist es auch schon immer da gewesen, aber dass sich das Verständnis durchsetzt, dass Unabhängigkeit nicht bedeutet, dass wir sozusagen die Unabhängigkeit zwischen uns feiern müssen, sondern dass es tatsächlich um eine Unabhängigkeit geht vom Staat und von den Unternehmen und so weiter. Ne? Insofern finde ich schon, dass die DSK handlungsfähig ist. Ja, ein bisschen mit einem bitteren Lachen muss man jetzt feststellen, dass wir jetzt uns schon über den Satz freuen würden, dass die DSK institutionalisiert würde durch ein BDSG. Aber natürlich hast du vollkommen recht, es ist eine sehr kurz gesprungene BDSG-Novellierung gewesen, die wir jetzt auch noch nicht mal bekommen, vermutlich. Und wir hätten uns sicherlich auch ja mehr vorstellen können. Mhm.
Also von der Seitenlinie verfolge ich ja die DSK und Düsseldorfer Kreis, wie er früher hieß, schon sehr lange. auch. Und mir fällt auch auf, dass man einen harmonischen Eindruck hat, den man in vergangenen Zeiten nicht hatte. Der liegt aber möglicherweise einfach auch an den Köpfen. Dass da im Moment keine Köpfe sind, die also sozusagen ohne Rücksicht auf andere dann meinen, als die härtesten, schärfsten oder mit irgendeiner Agenda da dort zu agieren. Das ist natürlich gut, aber es ist natürlich keine Versicherung für die Zukunft, weil das ist ja wahrscheinlich, dass da auch mal wieder jemand anders kommt, irgendwo in irgendeinem Bundesland.
Ja, deswegen wäre jetzt ein günstiges Zeitfenster für eine gesetzliche Regelung. Nein, also die Datenschutzkonferenz hat schon auch in den letzten Monaten und vielleicht anderthalb Jahren auch versucht, ihre Geschäftsordnung resilienter zu machen, auch gegen, sage ich jetzt mal, Bestrebungen, die vollkommen an der Sache vorbeigehen. Vor diesem Hintergrund haben wir da, glaube ich, schon ein Stückchen was geschafft. Aber in der Tat, ja, momentan rückt man sehr eng zusammen und versucht eben gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
Letzte Frage dazu. Die DSK besteht ja aus den Datenschutzaufsichtsbehörden und der Bundesbeauftragten. In einer Situation, wo auch mit Blick auf die Neuwahlen, die wir im nächsten Jahr erwarten, das Thema Zentralisierung der Aufsicht immer im Hintergrund steht. Ja, und da reden wir also davon, dass die Befugnisse der Landesaufsichtsbehörden, was den privaten Sektor angeht, auf die Bundesebene verschoben werden, nicht notwendigerweise zur Bundesbeauftragten, aber wahrscheinlich dann doch, wenn das käme. Und wenn man weiß, dass jedenfalls von Seiten der CDU dieses Modell durchaus befürwortet wird, wie auch in weiten Kreisen der Wirtschaft, beeinträchtigt das die Zusammenarbeit in der DSK? Ich weiß aus eigener Erfahrung heraus, dass das schon mal Streitpunkte gab mit dem Vorgänger unserer aktuellen Bundesbeauftragten, dass Uli Kelber ja auch immer in der Situation war, sozusagen auch die Anforderungen, die von Bundesebene auf ihn zukamen und die Angebote, die da gemacht wurden, so zu behandeln, dass sich am Ende die Landesdatenschutzbeauftragten nicht irgendwie ausgebotet fanden oder dann ja letztlich auch mit Sachen konfrontiert wurden wie Verlust von Aufsichtsbefugnissen im steuerlichen Bereich zum Beispiel oder in anderen Bereichen. Klappt da die Zusammenarbeit trotz dieser möglicherweise unterschiedlichen Interessenlagen zwischen Bund und Land und den Ländern?
Ich würde sagen ja, und ich würde auch sagen, das ist halt im Grunde genommen nicht unterschiedlich, wie es oder unterscheidet sich nicht besonders von anderen Bereichen. Ne? Ich habe eine Zeit lang im Bundesrat war ja unterwegs und natürlich hat man immer wieder Streitigkeiten, wo die Länder zusammenrücken und es tatsächlich sozusagen eine Bund-Länder-Situation gibt und nicht irgendwelche anderen politischen Konstellationen und so weiter. Und auch sowas gibt es natürlich dann eben auch in der Datenschutzkonferenz, dass dann möglicherweise bei bestimmten Fragestellungen eben gerade, was das Thema angeht, unterschiedliche Auffassungen bestehen. Das muss man aus meiner Sicht einfach sportlich sehen, weil das ist einfach so. Da spielen wir ja dann letztendlich auch unsere Rollen, ob wir vom Land oder vom Bund kommen. Und das ist auch nichts anderes als eine Föderalismusdebatte im Grunde genommen. Ja. Also vor dem Hintergrund ist es keine Datenschutzspezifik, sondern wir haben hier einfach die Frage, ne, wie weit wollen die Länder sich vom Bund über den Tisch ziehen lassen?
Es gibt vielleicht da tatsächlich eine etwas andere Perspektive noch, gerade im Datenschutzbereich war jedenfalls mein Eindruck immer, dass wir eine ganz untypische Situation haben, dass es Behörden gibt, die wirklich um ihre Kompetenzen kämpfen. Die wollen die gar nicht abgeben. Die wollen sagen gar nicht, nimm du, brauche ich gar nicht das Thema, sondern es gibt eben erstaunlich viele Länder, die sagen, nee, das können wir selbst besser vor Ort, auch mit Blick auf die verantwortlichen Stellen, besser hinkriegen, als wenn das irgendwo zentralisiert bei einer Bundesbehörde lauert, die dann eben überhaupt keine sinnvolle Beratung mehr in die Breite bekommt. Mhm. Oder wo dann letztlich wieder Unterstrukturen gebildet werden müssen, dass dann bei den Landesaufsichtsbehörden Außenstellen der Bundesbeauftragten gebildet werden. Aber auch das ist ein spannendes Thema, das sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren nicht grundsätzlich geändert hat. Es gibt natürlich auch Länder, Landesaufsichtsbehörden, die einfach von ihrer Ausstattung her, auch von dem Support, den sie vor Ort bekommen, sich sagen, wir haben jetzt schon große Schwierigkeiten, unsere Aufgaben voll zu erfüllen. Die sehen möglicherweise das Thema Abwanderung von Kompetenzen zum Bund noch mal anders.
Ja. Ja, aber das, was du zuerst gesagt hast, ist natürlich auch ein richtiges und sehr wichtiges Argument. Würde aber auch sagen, dass das nicht unbedingt nur ein datenschutzspezifisches Argument ist. Aber das ist in der Tat so. Ich hatte vorhin von der KI-Aufsicht und den Erörterungen gesprochen und auch, dass Unternehmen uns ja auch unterstützt haben. Das ist genau so eine Situation. Ne? Mhm. Wenn es eine gute Gesprächsbasis zwischen Stakeholdern im Land und den Aufsichtsbehörden gibt, dann sind die natürlich auch interessiert, diese lokale Ebene zu behalten und auch lokale Besonderheiten möglicherweise eben berücksichtigen zu können. Ne? Also vor dem Hintergrund ja. Und wenn Aufsichtsbehörden aus der Not heraus sagen, wir müssen das im Grunde genommen abgeben, weil wir keine effektive Aufsicht hier gewährleisten können und so weiter, dann ist das natürlich nicht, weil sie eigentlich denken, dass der Bund es besser kann, sondern weil es einfach letztlich eine Notentscheidung in solchen Fällen ist. Ne? Also vor dem Hintergrund, ja, ist es einfach eine Zwangslage gegebenenfalls. Und dann muss man sagen, ja, müssen die Länder besser ausstatten.
Ja. Unternehmen werden sich da natürlich auch nur ungern positionieren. Das sind dann eher die Verbände, über die das kommt, weil logischerweise ein Berliner Unternehmen wird nicht sagen oder wird sich dreimal überlegen, ob es sagt, ich möchte jetzt hier weg von der Berliner Behörde und in eine zentrale Behörde. Das sind durchaus Überlegungen, die ich auch kenne.
Na klar, da spielen eine Menge Motivationslagen eine Rolle. Ne? Das ist sicherlich so, aber ja, ich selber fand es ja auch überraschend, aber bei der KI-Debatte hatten wir tatsächlich auch Unterstützung von uns.
Ja, ist klar, das ist dann sozusagen aus der Warte von manchen ist es die zweitschlechteste Lösung. Ja, weil die optimale Lösung wäre sozusagen zentral alles aus einer Hand zu haben, aber die gibt's ja nicht, weil die Datenschutzbehörden ja in ihrer dann ja einfach immer darauf pochen, dass da auch personenbezogene Daten betroffen sind und damit auch der Datenschutz betroffen ist. Also wird man sie nicht los. Ja, und wenn man sie schon nicht los wird, dann will man ja jetzt nicht auch noch dann irgendwie da eine andere Behörde in Bonn haben, die dann auch noch einen da reinbringt. Das macht ja ganz viel Sinn auch.
Also vielleicht noch eine Ergänzung. Wenn man jetzt von der Effektivität der Datenschutzaufsicht guckt, das ist ja jetzt sozusagen nicht ganz irrelevant, dann kann man natürlich überlegen, ob bestimmte infrastrukturelle Themen gegebenenfalls zentralisiert werden sollten. Ne? Das ist sicherlich immer eine Überlegung, die man im Hinterkopf behalten muss. Aber vom Grundsatz her denke ich schon, dass es wichtig ist, dass man da einen lokalen Anknüpfungspunkt hat.
Ja. Es gibt ja auch jedenfalls gegen die Bundesnetzagentur gibt es natürlich auch schon einen Einwand, der jetzt gar nicht so viel mit Föderalismus zu tun hat. Die müssen ja schon jetzt den Digital Services Act machen und haben alle möglichen anderen Aufgaben bekommen. Und da bleibt jetzt auch einmal abzuwarten. Sie sind ja schon doch sehr stark auch sehr nah am derzeitigen Wirtschaftsministerium. Und wenn im Wirtschaftsministerium es jetzt da möglicherweise ein Wechsel gibt nach der Bundestagswahl, ist auch nicht unbedingt gesagt, dass das alle noch so gut finden werden, der Agentur dort zusätzliche Aufgaben darstellen und alles, was dazugehört.
Das hört man geht. Jedenfalls auf den Berliner Ministerialfluren, dass der große Verlierer des Ampel aus gar nicht so sehr SPD oder FDP oder sonst jemand wäre, sondern die Bundesnetzagentur es gerne gehabt hätte, wenn diese Koalition zum Ende geführt worden wäre. Mhm. Mit all den Verteilungen und Kompetenzentscheidungen, die dann noch hätten getroffen werden sollen, die jetzt erstmal nicht getroffen sind und vor Mitte 25 auch nicht zu erwarten sind. Wir richten mal den Blick auf die europäische Ebene und gucken mal, wie aus Sicht einer Landesaufsichtsbehörde die Kooperation in dem Bereich funktioniert. Wie zufrieden sind denn die deutschen Aufsichtsbehörden mit dem, was von Brüssel aus kommt? Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit? Wie gut werden gerade auch die Länder gehört im Europäischen Datenschutzausschuss? Und wie sieht's mit dem Output aus? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ist das manchmal überraschend, was da kommt? Oder ist das einfach eine gute europäische Entwicklung, die jetzt 6-7 Jahre läuft und noch 5 bis 10 Jahre braucht, bis sie komplett eingespielt ist? Wie sieht's aus mit der europäischen Ebene?
Tja, ich würde jetzt natürlich das erstmal positiv beschreiben, dass man von null auf da was aufgebaut hat, was es ja jetzt so in dieser Form auch noch nicht gegeben hat. Und das ist sicherlich erstmal auch ein ganzes Stück Arbeit gewesen. Und das betrifft jetzt auch nicht nur sozusagen die Beschwerdebearbeitung oder Fallbearbeitung, sondern natürlich auch die ganzen Kooperationen zur Erstellung von Leitlinien und Handlungsempfehlungen und so weiter. Ich glaube, dass man da inzwischen sehr, also gerade was sozusagen diese Leitlinien-Empfehlungssituation angeht, doch inzwischen sehr operativ geworden ist oder operativer geworden ist, sagen wir mal so, dass man auch tatsächlich sozusagen Themen in dem Moment behandelt, wo es auch wirklich so virulent wird. Sehen wir jetzt gerade an den intensiven Diskussionen zum Thema KI, gerade auf europäischer Ebene, wo jetzt wirklich unmittelbar auch was kommen wird bald. Und im Hinblick auf die Koordinierung in den Prüfungsverfahren und in den Beschwerdeverfahren ist es letztlich so, dass natürlich auch alle anderen europäischen Behörden mit ähnlichen Ressourcenproblemen zu tun haben wie wir. Ich glaube, in Deutschland ist es schon so, dass wir das höchste Beschwerdeaufkommen in Europa haben. Ja. Aber trotzdem haben natürlich auch die anderen Aufsichtsbehörden in den anderen Ländern Beschwerdeaufkommen und sind vielleicht auch nicht besonders gut ausgestattet zum Teil, sodass natürlich dieser ganze zeitliche Verzug in dieser Bearbeitung, Beschwerdegetriebenheit, sich sicherlich auch im europäischen Kontext schlichtweg niederspiegelt. So, dann gibt es verschiedene große Player, die sich alle ansammeln an einer Stelle. Und auch da kommt es zu Verzögerungen beziehungsweise möglicherweise auch zu verschiedenen anderen Hemmnissen, die dann eben Verfahren stoppen. Ja, also ich meine, klar, es gibt dazu viele Überlegungen, was man machen könnte, ob der ETSA selber quasi Vollzugsbefugnisse bekommen soll. Sowas war ja mal angedacht in der Political Targeting Verordnung tatsächlich, war das auch mit drin, haben sie dann hinterher wieder rausgenommen. Ich stehe dem nicht total skeptisch gegenüber, aber ich glaube, es ist einfach rechtlich sehr schwierig, das tatsächlich dann umzusetzen. Auch da würde sich dann wieder die Frage stellen, in welchen Fällen wäre das sozusagen relevant oder würde das Sinn machen? Ich denke nicht in allen. Nein, aber insgesamt haben wir ja momentan auch eine große Diskussion über die Fragestellung der Verfahrensordnung, wie man da was straffen kann, wie es mit sozusagen gestrafften Fristen aussieht, wie es mit den ganzen Einsichtsnahmeverfahren, Akteneinsichtsnahmeverfahren aussieht, wie die Situation ist mit dem ganzen Schriftverkehr, den man so als Aufsichtsbehörde führt, mit den Unternehmen beziehungsweise mit Anwälten und so weiter. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt, über den man mal ganz gut reden kann. Ich habe letztens erfahren, dass es beim EuGH eine Schriftsatzbegrenzung von 20 Seiten gibt. Ich finde, das wäre eigentlich ein ganz guter Impuls, dass wir den auch in den datenschutzrechtlichen Prüfverfahren einführen.
Würde sich wahrscheinlich auf die Schriftgröße auswirken.
Ja, möglicherweise, aber man muss tatsächlich sagen, dass das natürlich auch einfach, dass das natürlich, wenn ich das mal so sagen darf, auch eine systematische Maßnahme ist, um uns zu lahmzulegen oder zu blockieren, dass man da eben kaugummiartige Schriftsatzverfahren führt, die keinem irgendwie am Schluss irgendwas bringen. Also vor dem Hintergrund, das ist jetzt aber noch nicht in der Verfahrensordnungsdiskussion drin, leider. Vielleicht bringen wir es noch mal rein. Aber insgesamt finden wir jetzt erstmal, dass diese Erörterungen da auf einem ganz guten Weg sind und auch der Rat und auch das Europäische Parlament ganz gute Vorschläge gemacht haben. Genau, müssen wir jetzt noch mal abwarten, wie die Diskussion da weitergeht.
Ein Punkt, den ich sehr spannend finde, auch rechtlich spannend finde, ist die Diskussion darüber, ob diese ja schon dominante Rolle, die der Europäische Datenschutzausschuss spielt in der Koordination der Europäischen Aufsichtsbehörde, nicht auch dadurch sozusagen prozessual seinen Ausdruck finden sollte, dass man sagt, warum machen wir das Verfahren eigentlich so, dass der ETSA was entscheidet, das zurückreicht an die Aufsichtsbehörden, die das dann umsetzen und dann national geklagt werden muss? Wieso lassen wir eigentlich nicht zu, dass gegen Entscheidungen, Positionierung, ganz allgemein mal gesagt, des Europäischen Datenschutzausschusses, man direkt klagen kann? Wäre das nicht ein einfacher, besserer Weg, dass ich damit vor das Europäische Gericht marschiere und das prüfen lasse, anstatt den riesig langen Umweg über die nationalen Gerichte mit Vorlageentscheidungen zum EuGH mache? Hast du da eine Position?
Naja, ist halt so ein bisschen die Frage. Es passt ja irgendwie auch nicht so richtig ins Rechtssystem rein. Also muss man sich halt die Frage stellen, ob es da ein Rechtsschutzbedürfnis dann auch gäbe, weil wir ja keine, also mit den Leitlinien oder so werden ja keine Einzelfallentscheidungen getroffen. Also es gibt da tatsächlich momentan Verfahren.
WhatsApp-Verfahren.
Ja, genau, wo es ja genau um diese Situation ein Stück weit geht, wo man dann sagen muss, da ist von diesem Artikel 64.2 Instrument Gebrauch gemacht worden einer Stellungnahme. Da gibt es natürlich so eine insbesondere Vorschrift, dass da gesagt wird, dass eben möglicherweise in einem konkreten Verfahren einer Aufsichtsbehörde dann gesagt wird, hier, du musst das nochmal überdenken oder du musst da irgendwie eingreifen. Ne? So ist es da auch geschehen. Da kann man sich überlegen, ob man da in so eine Richtung Einzelfall kommt. Aber letztendlich, also ich würde der Sache skeptisch gegenüberstehen, weil ich schon sehen würde, dass ich eigentlich eine Einzelfallentscheidung brauche, die ich dann eben auch angreifen kann und eben nicht so eine Art Normauslegungskontrollverfahren mache oder sowas. Also das finde ich eher schwierig.
Okay. Um die Koordination auf europäischer Ebene nochmal in den Blick zu nehmen. Wir haben jetzt sehr viele Jahre uns einen großen Spaß draus gemacht, die Iren irgendwie komisch zu finden, bei dem, was sie als Aufsichtsbehörde machen. Hintergrund ist die Ansiedlungspolitik der irischen Regierung gewesen, dass sie schon nicht nur im Datenschutzbereich, sondern generell sehr viele ausländische Unternehmen, insbesondere auch aus dem US-amerikanischen Bereich, eingeladen hat, nach Irland zu kommen, dort ihren Sitz zu wählen und dann gute Bedingungen vorzufinden, sage ich mal ganz allgemein.
Und die Sprache muss man.
Die Sprache spielt
ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, natürlich.
Unternehmen aus Amerika nach Irland kommen.
Ja.
Und die Steuer. Die Steuerpolitik ist sehr ansiedlungsfreundlich.
Das ist ein umfassendes Konzept, das die Iren da aufgesetzt haben, das ich auch im Datenschutzbereich seinen Weg gebrochen hat.
Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich kenne Helen Dixon kannte ich ganz gut. Ich kenne keine klügere und taffere Datenschützerin als Helen Dixon. Also
anwesende ausgenommen.
Ausgenommen natürlich, ja. Sie hat ihre Behörde unglaublich aufgerüstet. Ich bin auch mit denen bekannt, die also mit den Mieterkonzernen vertreten. Die würden jede Datenschutzbehörde in Deutschland komplett lahmlegen mit ihren Fußballmannschaften von Anwälten, die sie da in diesem Riesenverfahren dort treiben. Ich halte das für ein Gerücht. Auch der Nachfolger Dave Sutherland ist auch irgendwie, der ist ja auch schon ewig in der Behörde drin. Das ist auch solche, die man sich an manchen Stellen, ich spreche jetzt mal von der Vergangenheit, an manchen Stellen hier in Deutschland eigentlich auch gewünscht hätte.
Genau dahin geht meine Frage, Nico, nämlich die Frage.
Hat es da nicht eine Entwicklung gegeben, gerade auch bei den Iren, dass am Anfang diese schöne Narrativ, kleine Aufsichtsbehörde in der zweiten Etage über einem Supermarkt hin, wenn wir uns anschauen, was die irische Aufsichtsbehörde heute an Verfahren stemmt, ja, und was sie auch an Beiträgen leistet und wie, aus meiner Sicht jedenfalls, ernsthaft das ist, was dort auch kommunikativ eingebracht wird. Hat es da nicht eine Entwicklung gegeben, gerade auch bei den Iren?
Ich würde das schon sagen, aber ich glaube, dafür bin ich jetzt vielleicht auch noch ein Stück weit zu kurz da, um das wirklich seriös einschätzen zu können, auch um seriös einschätzen zu können, wie die Iren sozusagen über die Dauer gearbeitet hat. Ich glaube, weil ich auch tatsächlich Helen Dixon nicht kenne und auch nicht außerhalb von den Erörterungen noch in Subgroups der Artikel 29-Gruppe damals mit den Iren jetzt wenig in Kontakt gestanden habe. Ich glaube, was man einfach berücksichtigen muss bei dieser ganzen Angelegenheit, ist natürlich, dass uns immer entgegengehalten worden ist, die großen Lasten laufen, auf die kleinen geht ihr drauf bei der Datenschutzgrundverordnung. Und wir dann immer so ein Stück weit so hilflos dastanden und dachten, wir wollen ja, wir würden, aber wir können nicht.
Wir haben hier gerade keinen Großen.
Wir haben gerade keinen Großen und vielleicht ist es auch so, dass wir auch gescheitert wären an den Großen, aber es gab sozusagen, also das war so ein bisschen so die Fragestellung am Anfang ja auch, böse Zungen behaupten, die Datenschutzgrundverordnung und ihr Koordinierungsverfahren ist eigentlich etwas, um den Datenschutzaufsicht einfach lahmzulegen, ja, mit diesen riesengroßen Verfahren, die da Amtshilfe hier, Kooperation da, bla, etc., dass das irgendwie einfach auch dazu geführt hat, irgendwie die Effektivität ein Stück weit rauszunehmen. Aber auf der anderen Seite muss man ja im Grunde genommen sagen, dass dann so nach 4-5 Jahren auch tatsächlich sozusagen die Bußgelder auch gekommen sind, die vielleicht am Anfang auch alle erwartet haben. Und möglicherweise dauert das einfach diese Zeit. Mhm. Es dauert, das Koordinierungsverfahren aufzubauen, aber es dauert natürlich auch, mit diesen riesengroßen Verfahren umzugehen.
Juckt es mich einmal nur zu, sozusagen Helen Dixon zu zitieren. Ich glaube, es war die Kölner Tage Datenschutz vor ein paar Jahren, wo wir sie zu Gast hatten. Ich weiß nicht mehr, wer der Gegenpart war, aber es war zu einer Zeit, wo insbesondere Ulrich Kelber sie auch öffentlich sehr, sehr stark angegriffen hat. Und dann hat sie den Gegenvorwurf gemacht. Also schaut euch mal hier in Deutschland an, ihr habt doch lauter große Unternehmen, auch Tech-Unternehmen. Wo ist denn eigentlich da mal bekannt geworden, dass man dagegen vorgegangen ist? Was macht ihr stattdessen? Ihr verhängt Bußgelder wegen Kameras, die irgendwo vom Haus hängen. Und dann hat sie das böse Wort von Low-Hanging Fruit genommen und sozusagen mit dem Gegenvorwurf gekontert. Also kümmert ihr euch doch erstmal um die sozusagen größeren Player hier auch am Markt. Und dann könnt ihr wieder zurückkommen und uns Vorwürfe machen, dass wir mit den Großen bei uns nicht, dass wir die also zu gnädig behandeln.
Da kann man jedenfalls dazu sagen, dass sich da auch die Zeiten geändert haben. Es ist nicht mehr nur Irland, die im Fokus stehen, auch wenn es Eilbeschlüsse gibt gegen das Vorgehen einer Aufsichtsbehörde. Es sind nicht nur die Iren, sondern inzwischen zum Beispiel auch deutsche Aufsichtsbehörden, die sich sowas auch einfangen können. Und was ja eine jedenfalls faire Entwicklung ist, würde ich mal sagen. Ja, dass nicht alle in Europa immer auf den Boomer in Irland schauen und sagen, so, denen können wir es ja zeigen sozusagen. Letzte Frage zum europäischen Bereich. Wie zufrieden ist man bei den deutschen Aufsichtsbehörden mit dem Europäischen Gerichtshof? Ich stelle die Frage deswegen, weil ich mich noch gut daran erinnern kann, an die Schwierigkeiten, die extrem datenschutzfreundliche Tätigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Aufsichtsbehörden mit sich gebracht hat. Ich rede von den Entscheidungen zum Datentransfer in die USA, wo der EuGH mit wirklich harten Bandagen gekämpft hat und die Aufsichtsbehörden in eine Situation gebracht hat, wo sie ganz große Schwierigkeiten hatten, die Vorgaben des EuGH umzusetzen und zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt die großen US-amerikanischen Dienstleister an und sind da genauso mutig wie der Europäische Gerichtshof. Was sehen wir heute vom EuGH? Sehr breite Rechtsprechung zu den einzelnen betroffenen Rechten, zu Artikel 15, auch kritisch übrigens gegenüber den deutschen Gerichten, was der EuGH macht, zu Artikel 82, also die Möglichkeit des einzelnen Betroffenen, auch selbst unabhängig von den Aufsichtsbehörden, dafür zu sorgen, dass Datenschutzverletzungen sich für den Verantwortlichen nicht auszahlen. Auch da der Europäische Gerichtshof ganz stark mit sehr viel Rechtsprechung. Wie ist da der Eindruck? Überfordert der Europäische Gerichtshof die deutschen Aufsichtsbehörden oder ist man glücklich, dass dort jemand so stark auch die betroffenen Rechte betont?
Also erstmal, vielleicht würde ich mal sagen, dass es dem EuGH vollkommen schnurzegal ist, wie wir irgendetwas finden oder was wir irgendwo aufschreiben oder sonstiges.
Den Eindruck kann man manchmal haben, ja.
Und der EuGH macht einfach mal sein eigenes Ding, würde ich einfach so sagen. Ob er da jetzt tatsächlich irgendwie auch eine Agenda für bestimmte Rechtsgebiete verfolgt, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen. Letztendlich, also vom Grundsatz her kann ich sagen, sind wir immer zufrieden über Rechtsprechung. Also ich bin ein großer Fan von Rechtsprechung und auch Dinge vor Gericht zu bringen und versuchen einfach Klärungen in bestimmten Rechtsfragen herbeizubringen. Ich glaube, dass es manchmal an manchen entscheidenden Stellen ein bisschen weniger wolkig sein könnte, aber dann ist es eben auch einfach so, dass vermutlich auch innerhalb der beratenden Richter beim EuGH oder RichterInnen möglicherweise auch vielleicht eine Unklarheit oder ein Nicht-Einvernehmen besteht, so dass man das dann eben so formuliert. Letztendlich glaube ich, dass der EuGH, wenn er eine Agenda verfolgt, noch auf die großen Fälle wartet, insbesondere die Frage Einwilligungserklärung und da vermutlich, wenn mal so ein Fall dann kommt, was wir hoffen, dass wir irgendwann mal so einen schönen Fall mit einer Einwilligungserklärung vor den EuGH irgendwie bringen können. Weiß nicht, ob wir als Aufsichtsbehörde oder irgendwer, aber jedenfalls, dass das dann sicherlich auch nochmal ein gefundenes Fressen, sag ich mal so, für den EuGH wäre. Also insofern, vom Grundsatz her vermag ich nicht zu beurteilen, ob ich zufrieden oder unzufrieden bin. Ich finde es gut, wenn Rechtsprechung produziert wird.
Super. Abschließende Frage. 2025 ist das Jahr, wo die Berliner Datenschutzbeauftragte den Vorsitzenden der DSK übernehmen wird. Was habt ihr euch vorgenommen? Habt ihr irgendwelche Schwerpunkte, die ihr nach vorne bringen wollt?
Ja, wir haben tatsächlich ein Schwerpunktthema gesetzt, würden gerne im Bereich Anonymisierung, Pseudonymisierung was machen. Da geht's insbesondere darum, dass wir ja momentan in Europa die Pseudonymisierung, Anonymisierungsleitlinien verhandeln. Wir hoffen, dass das auch dann tatsächlich im ersten Quartal abgeschlossen ist in Europa. Und was wir uns vorstellen wäre, dass man wirklich versucht, diese Leitlinien, die ja zum Teil doch auf einem sehr abstrakten Niveau sind, ein Stück weit, sage ich mal, in Handlungsempfehlungen zu operationalisieren für unseren nationalen Kontext anhand von Beispielen möglicherweise. Ja, also wir sind sehr guten Mutes. Ich hoffe, dass wir das auch hinkriegen, aber es werden ganz, ganz viele andere Themen auch auf uns einprasseln, weil wenn jetzt die ganzen Aufsichtsstrukturen, Aufsichtsgovernance-Gesetze, Umsetzungsgesetze der Digitalrechtsakte dann kommen, wenn wir neue Bundesregierung, neues Parlament haben, dann müssen wir natürlich auch da anfangen, diese Koordinierungsgespräche zu führen mit den Behörden, die dann möglicherweise zuständig sind. Und das heißt, das wird auf jeden Fall auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Davon gehe ich stark aus. Und das wird die DSK auch stark in Anspruch nehmen. Und als dritter Punkt hatte ich vorhin schon gesagt, das Thema Standardisierung für Prüfkriterien, das wäre auch etwas, was wir auf jeden Fall weiter nach vorne bringen wollen würden.
Sehr schön. Dann wünschen wir dafür viel Erfolg.
Dankeschön.
Und bedanken uns ganz herzlich für das intensive und sehr spannende Gespräch mit Maike Kamp, der Chefin der Berliner Datenschutz- und Informationsfreiheitsaufsichtsbehörde. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns bis hierher gefolgt haben. Und
du hast was vergessen am Anfang. Du hast vergessen zu erwähnen, dass das der erste Podcast des Jahres 2025 ist, sodass es dann jetzt meine Aufgabe ist, allen, die uns hier heute zuhören, ein alles Gute für das Jahr 2025 zu wünschen.
Sehr schön. Perfekt. Vielen Dank.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.